Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, zunächst muss ich Ihnen danken dafür, dass Sie mich damit geehrt haben, zu dieser Stunde hier da zu sein und als einer der Überlebenden zu Ihnen zu sprechen, und zwar im Namen der Toten zu Ihnen zu sprechen. Jener Toten nämlich, die, wie es vorhin hieß, hier symbolisch abgebildet worden sind, ohne Mund, also sprachlos. Sehen Sie, ich selbst bin in Wien geboren. Wien ist meine Geburtsstadt. Aber Türkheim ist die Stadt meiner Wiedergeburt. Ich bin vor kurzem 80 Jahre alt geworden und meinen 40. Geburtstag, also genau die Mitte meines bisherigen Lebens, habe ich hier drüben im Lager verbracht. Und das Geburtstagsgeschenk bestand darin, dass ich an diesem 40. Geburtstag das erste Mal nach vielen Wochen eines schweren Fleckfiebers fieberfrei war. Sie können sich also vorstellen, was es für mich bedeutet, heute hier zu stehen und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Im Namen der Toten habe ich nun, wenn ich diese Gelegenheit hier sprechen zu dürfen, nützen soll, im Namen der Toten habe ich Ihnen Dank zu sagen. Vor allem Dank zu sagen den Türkheimer Gymnasiasten, die dieses Denkmal mit eigener Hand hergestellt haben. Weiters muss ich Dank sagen jenen Amerikanern, jenen Soldaten aus Texas. Der Vortrag, den ich an der Universität halten musste, galt der sogenannten Logotherapie. Das ist eine Psychotherapierichtung, die ich auf die Beine gestellt habe. Und nachdem mir diese Ehrenurkunde überreicht wurde, wissen Sie, was ich da dem Bürgermeister von Austin, Texas gesagt habe? Herr Bürgermeister, Mr. Mayor, statt dass Sie mich zum Ehrenbürger Ihrer Stadt ernennen, wäre es viel angebrachter, dass ich Sie zum Ehrenlogotherapeuten ernenne. Er war ganz stutzig. Und dann habe ich es ihm erklärt. Wenn nicht junge Männer aus Texas und darunter sicher solche aus Ihrer Stadt mich aus dem letzten Konzentrationslager hier in Türkheim herausgeholt hätten, befreit hätten, gäbe es seit dem 27. April 1945 keinen Viktor Frankl, geschweige denn eine Logotherapie. Dem Mann sind die Tränen in die Augen gekommen. Weiters gilt aber mein Dank den Bürgern von Türkheim selbst. Verzeihen Sie, wenn ich anekdotisch spreche, ich will Ihnen ja irgendetwas mit auf den Weg geben. Aus meinem Herzen heraus, also einem Herzen voll von Dankbarkeit. In Kalifornien, an meiner Universität dort, habe ich es nie verabsäumt, nachdem die Studenten mich gebeten hatten, am letzten Tag des Semesters in der Vorlesung eine Reihe von Diapositiven vorzuführen, die ich gemacht hatte in Auschwitz in Begleitung von ein paar amerikanischen Professoren. Ich habe es nie verabsäumt, am Schluss dieser Serie von Diapositiven ein Bild zu zeigen von dem Bauerngehöft drüben hinter dem Bahndamm. Ich glaube, der Familienname ist Musch, von der ich wusste, dass sie drei ungarische jüdische Mädchen, die in den letzten Tagen geflohen waren aus dem Lager, unter eigener Lebensgefahr in ihrem Haus zu verstecken. Warum habe ich das getan? Demonstrativ, weil es meiner Überzeugung verspricht, dass einer der größten Unsinne dieses Jahrhunderts die Lüge von der Kollektivschuld ist. Schuld kann nur eine persönliche Schuld sein. Schuldig kann ich nur sein für etwas, was ich selbst getan habe oder aber zu tun unterlassen habe. Aber es gibt keine Kollektivschuld. Es gibt nicht die Schuld für das, was jemand anderer getan hat, oder gar eine, ich möchte sagen, retrograde Kollektivschuld, eine retroaktive Kollektivschuld, dass man mich schuldig spricht für etwas, was vielleicht ein Großelternteil oder gar ein Elternteil getan haben mag. Wenn man das predigt, wenn man das ans Volk heranträgt, dann geht das nach hinten los, das kann ich Ihnen versprechen. Und deshalb habe ich auch den amerikanischen Studenten gesagt, dass es keine Kollektivschuld gibt und nie eine Kollektivschuld geben kann, sondern nur persönliche Schuld. Gewiss, es ist so, dass man vieles unterlassen hat. Aber bevor Sie jemanden dessen schuldig sprechen, bitte bedenken Sie doch, haben Sie doch Verständnis dafür, dass jemand nicht nur bangen musste um die eigene Freiheit, um das eigene Leben, sondern um das Schicksal seiner ganzen Familie. Natürlich, und das hat der Vorredner Ihnen bewiesen, mit seinem ganzen Leben in der Vergangenheit bewiesen und nicht nur mit seiner Rede in der Gegenwart. Natürlich gibt es Menschen, die trotzdem das Ihrige getan und zu tun nicht verabsäumt haben. Das ist Heroismus. Aber ich möchte die Behauptung wagen, dass man Heroismus eigentlich nur von jemandem, einem einzigen, verlangen kann, und das ist man selbst. Heroismus von anderen zu verlangen, kann nur jemand, der für seine eigene Person bewiesen hat, dass er wirklich lieber ins Konzentrationslager sich hat verschicken lassen, als dass er seiner eigenen Überzeugung untreu geworden wäre oder dass er Kompromisse eingegangen wäre und so weiter. Und siehe da, diejenigen, die wirklich in Lagern oder in Haft waren, die urteilen im Allgemeinen viel milder und haben viel mehr Verständnis, denn die wissen ja, was auf dem Spiele stand. Die wissen es am besten. Sie haben mehr Verständnis und üben mehr Nachsicht als jene, die im sicheren Ausland gesessen sind währenddessen, oder jene, die erst an die Kollektivschuld herangebracht werden, nachdem sie zur Zeit von Hitler noch nicht einmal auf der Welt waren. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss es wagen, jemandem noch Dank zu sagen, im Namen der Toten wiederum Dank zu sagen, der es leider Gottes nicht mehr leben konnte. Es ist der Lagerführer des Lagers Türkheim gewesen, Herr Hoffmann. Ich sehe ihn vor mir drüben stehen, wie wir zerlumpt und in Fetzen und ohne Decken angekommen waren aus Kaufering Lager 3. Wie er geschimpft hat von der Leber weg, ehrlich und aufrichtig empört, dass man uns in diesem Zustand dahergeschickt hatte. Ich weiß genau, dass Herr Hoffmann aus eigener Tasche Medikamente für seine jüdischen Häftlinge gekauft hat in der Apotheke in Türkheim. Und als die Amerikaner kamen, um uns zu befreien, haben drei Judenjungen Herrn Hoffmann in den Wäldern da in der Nähe versteckt vor den Amerikanern. und sind hingegangen zum amerikanischen Truppenkommandanten und haben gesagt, wir geben Ihnen unseren Lagerführer erst preis, wenn Sie uns, Sie, der Truppenkommandant, das Offiziersehrenwort verpfändet haben, dass ihm nichts geschieht, dass Sie nicht strafen werden. Nachdem Sie das Ehrenwort bekommen hatten, haben Sie den Lagerkommandanten Hoffmann kommen lassen und ihm vorgeführt. Und der Lagerkommandant wurde vom Truppenkommandanten wiederum eingesetzt als Lagerkommandant und hat die Lebensmittel und die Kleidersammlungen unter eurer Bevölkerung organisieren dürfen. Ich danke es dem verstorbenen geistlichen Rat Kessler, dass er mir nachweisen konnte, dass gerade dieser Herr Hoffmann, der es am allerwenigsten notwendig gehabt hätte, bis zum Tode gerungen hat mit seinem Gewissen und sich nicht voll freisprechen konnte von irgendeiner Mitschuld. Er, der es am wenigsten, wie gesagt, nötig gehabt hätte. Ich habe vor wenigen Jahren das Vergnügen gehabt, Sie haben mir die Ehre erwiesen, ein paar von Ihren Mitbürgern zu einer Zusammenkunft drüben im Gasthof zur Eisenbahn, Leute, die jüdischen Mithäftlingen geholfen hatten. Und der Herr Geistliche Rat hat damals mir dazu verholfen, diese lieben Menschen da zusammenzubringen. Ich habe ihn gebeten, auch Herrn Hoffmann kommen zu lassen, auf meine persönliche Einladung hin. Was hätte ich darum gegeben, wenn ich ihm geholfen hätte, sein Gewissen zu erleichtern? Leider war er damals schon tot. Meine Damen und Herren, ich weiß genau, was Sie auf Ihren Lippen haben. Den Vorhalt, den Vorwurf. Ja, Herr Franke, aber das sind doch Ausnahmen. Vergessen Sie das doch bitte nicht. Ja, das sind Ausnahmen. Das habe ich nicht vergessen. Aber auf diese Ausnahmen kommt es menschlich gesehen an. Besonders dann, wenn es um Fragen des Verständnisses, der Vergebung und der Versöhnung gilt. Ich bin dazu legitimiert, das zu sagen. Denn es war niemand geringerer als der berühmte, verstorbene Rabbiner Leo Beck, der 1945, bedenken Sie, 1945 ein Gebet um Versöhnung verfasst hat, das in der These gipfelt, nur das Gute soll zählen. Sehen Sie, von diesem Guten gibt es nicht allzu viel, gibt es leider Gottes nur wenig. Aber ein anderer großer jüdischer Denker gibt Ihnen darauf die Antwort, die ich als Tribut für eure Gymnasiasten im Original, nämlich in Lateinisch, zitieren möchte. Es ist Benedictus de Spinoza, der große jüdische Philosoph, der geschrieben hat, nicht geschrieben hat. Sein Hauptwerk gipfelt in dem letzten Satz seiner Ethik, der da lautet, Omnia preclara, tam ardua quam rara sum. Alles hervorragende Menschliche ist ebenso selten anzutreffen, also eine Ausnahme, wie ich vorhin sagte, wie es schwer zu erstellen, schwer zu bewerkstelligen ist. Mit anderen Worten, was ich glaube, dass es immer war und ist und sein wird, die anständigen Menschen sind nun einmal in der Minorität. Das ist aber letzten Endes nichts anderes als ein Aufruf an jeden Einzelnen von uns, der von unserem eigenen Gewissen an uns selbst ergeht, diese Minorität zu stützen und zu unterstützen. Auch das ist nichts Neues, diese Minorität und so weiter. Es gibt eine alte jüdische Legende, der zufolge die Existenz unserer Welt darauf beruht und davon abhängig ist, dass es 36 wahrhaft gerechte Menschen in dieser Welt gibt. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass auch im Markt Türkheim Gerechte da waren und Gerechte noch da sind. Und wenn ich hier der Toten des Lagers Türkheim gedenke, möchte ich im Namen eben dieser Toten den Gerechten des Marktes Türkheim Dank sagen dürfen.
Der Schüler des Gesetzes.